Der Geburtstag des Kapitalismus. Ein zehnteiliges Geburtstagsständchen von Monochrom. Teil 9. Robert Glashüttner liest Karin Fischer.
Zum Geburtstag des Kapitalismus von Karin Fischer. Im Gedenken an die Geschichtsgelehrten Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein und Ibn Khaldun. Dem Kapitalismus zu gedenken ist ein würdiges Anliegen, ist er doch ein trefflicher Indikator, der uns die Realitäten und Grundprobleme unmittelbar vor Augen führt. Das Problem der Konjunkturen und Krisen, die Bedürfnisbefriedigung, soziales Handeln und Handlungszwänge, das Problem der Herrschaft und der Hierarchien. Wie könnte man also auf ihn vergessen, auf diese vielschichtige und explosive Persönlichkeit im Jahr des allzeitigen Gedenkens? Eine bessere Entscheidung als die von Monochrom lässt sich sicher nicht treffen. Bloß, wie kann man jemanden angemessen gedenken, der so wandelbar ist, nie endgültig fixiert werden kann und offenbar nie an sein Ende gelangt? Schon sein Geburtsdatum ist umstritten. Manche binden seinen Ursprung an die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts und die Entstehung einer kapitalistischen Produktionsweise, in der sich die Produktionsmittelbesitzer von denen, die nichts anderes als ihre Arbeitskraft besitzen, den Mehrwert aneignen. Andere datieren den Beginn seiner Biografie erheblich zurück, nämlich ins 15. Jahrhundert, als die seefahrenden europäischen Großmächte damit beginnen, immer größere Teile der Welt in ein Netz materiellen Austausches einzubeziehen. Angekündigt dürfte er sich jedenfalls schon länger haben, in den im Aufschwung befindlichen Städten durch die Finanzgeschäfte der florentinischen Kaufleute im 13. Jahrhundert, als China im 9. Jahrhundert das Papiergeld erfindet oder an den unzähligen Marktflecken überall in der Welt, die zwischen dem Bereich der Produktion und dem Bereich der Konsumption immer längere Handelsketten spannen. Über seinen Geburtsort gibt es größere Übereinstimmung unter Wirtschaftshistorikern, nämlich dass der Kapitalismus als eine Art und Weise, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu organisieren, seinen Ausgang in einer kleinen Ecke der Welt, genauer in Nordwesteuropa genommen hat. Seine Persönlichkeit ist expansiv, ja geradezu entgrenzt. Von seinem Anfang an, als er selbst noch im Entstehen war, expandiert er räumlich. Seine rastlose Suche nach Rohstoffen, billiger Arbeitskraft und neuen Märkten treibt ihn periodisch in neue Regionen. Dabei zeigt er sich höchst wandelbar. Ja, man könnte sogar sagen, dass er sich geradezu vom Wandel nähert. Er passt sich den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Epoche und Weltgegend an. Außerdem ist seine Persönlichkeitsstruktur komplexer als gemeinhin angenommen. Er beschränkt sich nicht nur auf das Wirtschaftssystem, sondern er lebt von der Gesellschaftsordnung. Denn auch wenn er nicht für alle da ist, so ist er doch nicht ohne die aktive Komplizenschaft der Gesellschaft denkbar. Er profitiert vom Wertesystem und vom Beitrag, den die Kultur zur Festigung des Gesellschaftsgefüges leistet. Er profitiert von der Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung und der soliden sozialen Hierarchie. Die stärken sein Rückgrat, daraus bezieht er Sicherheit. Wer in seinem Leben die Hauptrolle spielt, wird von den Biografen unterschiedlich eingeschätzt. Sind es die dynamischen Kapitalisten oder ist es der Staat, die Politik oder das Geld und das Finanz- und das Kreditsystem? Fest steht jedenfalls, dass der Staat einer seiner wichtigsten Beschützer und Helfer ist. Gerne überlässt er dem Staat unangenehme oder kostspielige Aufgaben. Der Staat soll jene Bedingungen schaffen, unter denen er sich optimal entwickeln kann und jene Kräfte eindämmen, die sich gegen ihn stellen. Kurz, er soll die Ordnung zu seiner eigenen Sicherheit aufrechterhalten. Auch wenn sie offiziell als getrennt gelten, verdankt er sein Gedeihen letztlich den guten Beziehungen zum Staat, der ihm Vorteile einräumt, Aufträge verschafft und Auslandsmärkte erschließt. Seine größten Triumphe erlebt er dann, wenn er bzw. seine Repräsentanten sich bequem in der Regierung einrichten. Nach außen präsentiert sich der Kapitalismus gerne als laissez-faire und laissez-passer. Als seine Grundsätze bezeichnet er individuelle Freiheit und freien Wettbewerb. Dahinter steht eine Hinterlistigkeit, vielleicht auch eine Selbsttäuschung. Jedenfalls, dass der freie Markt zu seinem Wesen gehört, ist wohl einer der größten Mythen, die er imstande war, über sich selbst zu verbreiten. Er greift nämlich gerne auf willkürliche und informelle Absprachen zurück, nimmt die Spenden des Staates an und wendet alle möglichen Tricks an, um den Markt zu umgehen. Gerade in Krisen, aber nicht nur dann, zeigt sich, dass er die profitträchtigsten Wirtschaftsaktivitäten in wenigen Händen konzentriert, also die Konkurrenz mildert, statt sie zu verschärfen. Wie sagte der Präsident der US-amerikanischen Uhrenfirma Bulova, wir können die ausländische Konkurrenz schlagen, denn wir sind die ausländische Konkurrenz. Völlig offen bekennt er sich hingegen zur Ungleichheit. Kritik daran lässt ihn kalt. Manchmal meint er, soziale und räumliche Ungleichheiten gehören einfach zur Natur seines Wesens. Ein anderes Mal stellt er gelassen fest, dass Ungleichheit bei der Verteilung des Reichtums eben die beste Voraussetzung ist für ein dynamisches Wirtschaftsleben. Seine Lebensenergie bezieht er daraus, Kapital zu vermehren und Profite zu steigern. Das schließt nicht aus, dass er damit auch Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnen befriedigt. Dennoch sein Lebenszweck ist die endlose Akkumulation von Kapital, also dafür zu sorgen, dass der den Arbeitenden abgezwungene Mehrwert wieder investiert wird, mit dem einzigen Ziel, weiteren Mehrwert zu erzeugen, der dann wiederum reinvestiert wird und so weiter. Kurzum, sein Daseinsgrund ist es, diesen ständigen Verwertungsprozess voranzutreiben. Für diese Tätigkeit bringt er erstaunliche Energie auf. Er orientiert seine Aktivitäten häufig um, auf der Suche nach jenen Weltregionen, Branchen und Sektoren, die die größten Profite verheißen. Sein Schaffen geht allerdings nicht reibungslos und schon gar nicht friedlich vonstatten. Seine Geschichte ist durchzogen von Machtkämpfen und langen Perioden des Konflikts. Die Phasen der Stabilität, des Wohlstands und des Friedens stellen biografisch gesehen sogar die Ausnahme dar. Dass sein Leben nicht reibungslos verläuft, dazu tragen periodisch auftretende Krankheiten, Depressionen bis hin zu strukturellen Krisen bei. Warum kommt es in seiner Biografie immer wieder zu diesen Krisen? Es sind seine Grundwidersprüche, die in Zeiten der Krise aufbrechen. Der Befund klingt aufs Erste kompliziert und sonderbar. Die Krankheit heißt Überakkumulation und die Ursache liegt im zu großen Reichtum. Anders gesagt, sein eigener Erfolg bringt ihn immer wieder in gehörige Schwierigkeiten. Wie geht das? Sein Lebenszweck ist auf die ununterbrochene Vermehrung von Kapital und damit auf Wachstum gerichtet. Wachstum stellt aber eine zweischneidige Angelegenheit dar, denn je mehr Kapital bereits angehäuft ist, desto schwieriger ist es bei gleichbleibender oder gar steigender Profitrate weiter zu vermehren. Sein Zustand bietet also keine ausreichende Basis mehr dafür, Kapital in bewährter Art und Weise zu vermehren. Überakkumulation kann sich in überschüssigem, anlagehungrigem Geldkapital, in überschüssigen und deshalb unausgelasteten oder brachliegenden Produktionskapazitäten, in überschüssiger und deshalb unverkäuflicher Produktion sowie in überschüssigen, nicht benötigten Arbeitskräften zeigen oder in einer Kombination dieser Krisenindikatoren. Die häufige Wiederholung des Wortes überschüssig macht auf ein Paradoxon aufmerksam. Der Kapitalismus ist ein derart sonderbarer Zeitgenosse, dass Überschuss zum Problem wird. Sein Erfolg produziert die Krise. Gestorben ist er an diesen Krisen nicht. Im Gegenteil, er geht erneuert aus ihnen hervor. Auf der Suche nach Wegen, sein Geschäft wieder profitträchtig zu gestalten, beweist er erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Er vergrößert seinen räumlichen Radius, indem er neue Märkte erschließt. Er verwandelt immer mehr Tätigkeiten und Bereiche in handelbare Waren. Er sichert sich den Zugriff auf natürliche Ressourcen und das Monopol auf Massenvernichtungswaffen. Er vergrößert den Radius des Kapitals, indem er Kapital aus absteigenden Produktionszweigen und dem Handel abzieht und in Bereiche transferiert, die höhere und schnellere Profite versprechen. Wie zum Beispiel in den Finanzsektor. Er reduziert Produktionskosten, indem er neue Technologien einsetzt, Arbeiter entlässt, Löhne kürzt oder in sogenannten Billiglohnländern produzieren lässt. Er entwickelt neue Produkte für neue Käuferschichten oder trachtet danach, die Konkurrenz aufzukaufen. Damit verschafft er sich wieder Luft. Aber das Grundproblem ist damit nicht verschwunden. Es wird sich wieder einstellen, auf erweiterter Basis, auf neuer Ebene. Ob der kranke Mann an seinen inneren Widersprüchen irgendwann zugrunde gehen wird, wie einige seiner Biografen prophezeien? Wenig wahrscheinlich. Aber an einer Alternative arbeiten wir trotzdem.
Text Karin Fischer. Karin Fischer, Historikerin, arbeitet am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schwerpunkt Stadtentwicklung Lateinamerika und Globalisierungsforschung und lehrt an der Universität Wien, Projekt Internationale Entwicklung. Sprecher Robert Glashüttner. Robert Glashüttner ist Redakteur bei Radio FM4, ORF, mit den Schwerpunkten elektronische Spiele, digitale Kunst und IT. Sein Hostbereich auf der FM4-Webseite ist zu finden unter fm4.orf.at/glashüttner. Nebenbei schreibt er für Magazine wie die deutsche Intro und bastelt an seinem Musikerpseudonym Vibemaster Elektropop-Tracks.